Eine neue Episode Streaming for Attention, heute mit Professor Dr. Thomas Mier oder kurz Tom Mier, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Kinderkardiologie. Außerdem ist er noch Initiator des Vereins Kicken mit Herz und einem weiteren Verein, nämlich den Placebo-Kickers. Alles richtig deutsch, nach Vorschrift sozusagen. Von daher ist die Episode ein bunter Mix geworden. Ich würde sagen, das übergeordnete Thema ist das deutsche Gesundheitssystem. Und Hörerinnen und Hörer aus Hamburg haben auch vielleicht schon mal von Kicken mit Herz gehört. Das ist eine jährliche Veranstaltung, die glücklicherweise auch immer sehr stark medial unterstützt wird. Das Konzept dahinter ist aber auch genial und lädt dazu ein, möchte allerdings nicht zu viel vorweggreifen, das erzählt Tommy uns gleich selbst. All das wäre nicht möglich ohne die vielen Partner, die die Veranstaltung, die es seit mittlerweile 13 Jahren gibt, unterstützen. Ich finde das richtig geil, dass sich da so ein Nukleus von lokalen Unternehmen um Kicken mit Herz gebildet hat, die den Verein unterstützen, und eine Übersicht der Partner findet ihr auf der Kicken mit Herz Seite, die wir in der Infobox verlinken, wenn ihr die Unterstützer unterstützen wollt für einen in sich geschlossenen Kreislauf. Thomas, an dieser Stelle nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, gerade in dieser sehr fordernden Phase, und ich drücke euch die Daumen, dass ihr das alles gut meistert und ihr nächstes Jahr wieder ein tolles Benefizspiel auf die Beine gestellt bekommt. Und damit rein in die Folge mit Professor Dr. Thomas Mier von Kicken mit Herz. auf die Minute fast genau. Thomas, wie geht's dir heute?
Mir geht's hervorragend. Außer meiner Oma nennt mich sonst keiner Thomas, aber ist gut.
Ist in Ordnung, wenn ich dich Thomas nenne?
Wenn du mich Thomas nennst, dann auch mit allen Titeln.
Professor Dr. Thomas Mier?
Ganz genau. Wir waren nämlich sehr arm. Wir konnten uns nur drei Buchstaben leisten als Nachnamen.
Da waren wir deutlich reicher. Ich heiße Mohr mit Nachnamen.
Ja, genau. Genau. Ist mir nicht entgangen. Also ganz toll. Vielleicht kannst du mir mal was leihen. Aber ich habe dann versucht, durch akademische Titel das irgendwie zu verlängern. Und das ist komplett in die Hose gegangen. Ist ja mega peinlich, immer die ganzen Titel zu nennen. Also im Grunde genommen, Tom Mier reicht vollkommen.
Auch nervig, wenn du dich jetzt irgendwo eintragen musst, oder? Du hast immer mehr zu tippen.
Ganz genau. Da ist so ein einfaches Tom Mier viel einfacher.
Aber okay. Gerne Tom Mier. Okay. Du bist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Schwerpunkt Kinderkardiologie, und wir haben heute drei Themen, die wir besprechen. Das eine ist das ubiquitäre Corona-Thema, das andere ist Kicken mit Herz und Placebo-Kickers-Verein. Womit fangen wir am besten an?
Naja, so rein rhetorisch betrachtet, das Letztgenannte, weil das natürlich auch schon sehr lange besteht. Alle anderen Themen sind kürzer. Wir haben seit 2006 hatten wir die Idee, einen Fußballverein zu gründen. Das ist schon 15 Jahre bestehen wir schon. Einfach um aus dem, was uns am meisten Spaß macht, einfach mal mehr zu machen. Also wir sind immer regelmäßig auf dem Fußballplatz unterwegs und haben dann überlegt, dann gründen wir doch einfach mal einen Verein. Und weil wir es nicht können, immer noch nicht können, trotz allen Trainings, haben wir uns Placebo-Kickers genannt. Also Placebo ist ja ein Medikament, was nicht wirklich wirkt. Genau. Wir sind eine Fußballmannschaft, die nicht wirklich Fußball spielen kann. Und deswegen haben wir uns Placebo-Kickers Hamburg e.V. genannt und haben dann schon früh an Benefits-Aktionen unterschiedlicher Art teilgenommen und auch 2008 eben dieses Kicken mit Herz, damals mit Fatih Akin zusammen, Peter Lohmeier, Tim Melzer, Till Schweiger waren damals dabei, auch die frühen Revolverheld von Anfang an dabei gegründet und uns dann auch sozusagen institutionalisiert, also das Ganze nach deutschem, strengen deutschen Vereinsrecht organisiert und als eingetragener gemeinnütziger Verein.
Aber dann nicht als Sportverein, sondern als gemeinnütziger Verein?
Ganz genau. Alright. Also wir haben eine ordentliche Satzung, die zum Sinn hat, dass wir eben ja Gutes tun. Ja. Ich auch neulich gesehen, wir haben jetzt sogar einen Wikipedia-Eintrag, also das ist ja großartig. Eigentlich kann ich mich ja jetzt, oder wir können uns jetzt alle zurücklehnen und müssen jetzt gar nichts mehr machen. Wir haben es geschafft.
Wenn du den Wikipedia-Eintrag hast, dann hast du es geschafft.
Thema durch. Was soll man jetzt noch erreichen?
Richtig, richtig. 2006, habe ich das gerade richtig mitgeschnitten, gegründet? Was war die Motivation damals oder was war der Impuls? Wie ist es dazu gekommen?
Also eigentlich wollten wir nur kicken, aber dann kamen eben Anfragen auch mal für einen guten Zweck. Ne, so eine Ärztemannschaft, das liegt ja auf der Hand. Und das war im Grunde genommen ein Automatismus. Das ging dann los. Irgendwann hat man dann mit Fatih Akin zusammengesessen und gesagt, lass uns doch einfach mal ein Spiel machen. Ja, das war eher so ein bisschen so ein Spaß. Hat sich gegenseitig ein bisschen gefrotzelt und aufgezogen. Und dann hat er eine Mannschaft aufgestellt, die Hamburg Allstars, Fatih Akin Allstars. Und wir eben die Placebo-Kickers. Und dann haben wir im Stadion Hohe Luft, ja, das altehrwürdige letzte, glaube ich, Holztribüne weit und breit in dieser wunderbaren Atmosphäre dieses Benefit-Spiel aufgezogen, also mit relativ wenig Mitteln, und das war Wahnsinn. Also die Leute haben uns die Bude eingerannt. Wir mussten wirklich die Tore schließen.
Krass.
Weil das, davon waren wir total überrascht. Wir hatten auch vor Ort kaum Gastronomie oder so, darauf waren wir überhaupt nicht vorbereitet. Wirklich eine kleine Tombola und so, aber das war komplett ausverkauft. Die standen am Rand, da waren 4000 Leute in diesem Stadion. Inzwischen ist umgebaut und es kommen immer 5.000 bis 6.000. Und ja, so hat das angefangen.
5.000 bis 6.000? Mhm. Das ist ja deutlich über Regionalliga-Niveau, oder?
Also ja, Regionalliga, also ich weiß es nicht, mit sowas beschäftigen wir uns nicht. Also ich bin FC St. Pauli-Mitglied seit 1983, und Regionalliga ist kein Thema. Also ich interessiere mich als St. Pauli-Mitglied nur für sowas wie Champions League und Erste Bundesliga.
Gute Antwort dazu. Okay, das heißt, das Kicken mit Herz-Thema ist dann sozusagen aus einer spontanen Aktion sozusagen entstanden, nachdem ihr den Verein Placebo Kickers gegründet habt. Wie viel später war das für unsere ZuhörerInnen, um das chronologisch einzuordnen?
Ja, also 2006 haben wir uns gegründet und 2008 haben wir schon das erste Kicken mit Herz gemacht. Und dann konnten wir gar nicht mehr anders, es dann auch weiterzumachen. 2009 mit unterschiedlichen Agenturen dann sogar. Also man merkte schon früh, man brauchte auch Unterstützung aus dem Eventbereich. Das haben wir gemacht. Und seitdem mit einer kleinen Pause, 2016 haben wir eine kleine Pause gemacht. Das Stadion wurde umgebaut und wir wollten nicht woanders spielen. Haben wir das jedes Jahr gemacht.
Und als ihr das sozusagen ersonnen habt, auch mit Fatih Akin, stand da schon immer der soziale Zweck sozusagen im Vordergrund, oder ist es mit der Zeit gekommen, oder war die Motivation, wir lassen jetzt die Placebo-Kickers gegen das All-Star-Team antreten aus Celebrities und so weiter, um Aufmerksamkeit zu generieren, oder ist das erst im Verlauf sozusagen entstanden?
Nee, das war von Anfang an so, dass wir die Kinderherzmedizin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf unterstützen wollten, und das ist nach wie vor so. Also wir gehen auf den Platz, wir machen uns da ja zum Affen. Das kann man ja nicht anders sagen. Ne? Also ich versage da regelmäßig.
Welche Position läufst du auf? Da spricht man da gar nicht mehr über Position.
Doch, also wir trainieren ja auch jede Woche. Ne? Okay, wer uns bewundern will, kann uns jeden Montag da im Hohe-Luft-Stadion sehen. Aber das nützt ja nicht mehr viel. Ja. Irgendwann nimmt ja auch die Leistungskurve ab. Aber das ist ja die Idee. Ne? Also die Leute kommen ja auch natürlich, um Gutes zu tun, um die Sache zu unterstützen, um herzkranke Kinder zu unterstützen. Aber natürlich kommen sie auch, um wirklich Ärzte zu sehen, die sich da zum Affen machen. Und natürlich muss auch sagen, Celebrities ist einfach so gesagt. Aber eigentlich sind das ja auch Leute, die man nicht auf dem Fußballplatz erwartet. Und das Absolut. Ist der Witz. Ne? Und dann sind dann eben auch so Leute da wie Tim Mälzer, die sowas ja auch zelebrieren können. Ja, und die da auch wirklich Pointen, eine nach dem anderen, und auch wirklich solche Rampensäue sind.
Die Ganze, richtig Show machen.
Ja, die tragen das, ne? Also ja. Tim und viele andere, Bjarne Mädel, Johannes Oerding, Steffen Alaschka, der das immer wirklich grandios moderiert. Die Trainer, unser Trainer seit vielen Jahren, Evalin.
Ja.
Also der größte Rhetoriker, den man sich vorstellen kann, so witzig. Und Felix Magath, der in der Tat ein harter Hund
ist. Krass.
Das ist der Trainer dann meistens der Hamburg Allstars. Und manchmal erlebt man auch Überraschungen. Roche González beispielsweise.
Ja, habe ich auch gesehen. Ja.
Ja, also der tritt gegen den Ball, der trifft den Ball mit seinen High Heels. Das sind, ich weiß gar nicht, das 20 Zentimeter Absätze. Ja. Damit läuft er über den Ball und sieht über den Platz und sieht viel, viel besser aus als wir und hat sogar ein Tor geschossen.
Wahnsinn, siehst du. Okay, gut. Also das Geld kommt dann sozusagen dem Klinikum zugute. Mich hat total interessiert, welche Lücke ihr da sozusagen gesehen habt. Also wie kam diese Lücke zustande und wie kommt man darauf, dann die über diesen Aspekt sozusagen zu schließen? Ist ja dann zuerst mal, gibt es einen Bedarf sozusagen? Wie entsteht der?
Ganz genau. Sehr gute Frage. Ich hoffe, es gibt auch eine sehr gute Antwort. Also in dem Moment war das so, 2008, da benötigten wir in der Tat ein Gerät, was so von der öffentlichen Hand nicht bezahlt werden konnte. Das war sozusagen zusätzlich, das war ein medizinisches Gerät.
Kannst du, interessiert mich, was für ein Gerät das war?
Also ja, wir kümmern uns sehr viel um Kinder und Jugendliche mit Herz-Leistungsschwäche. Und witzigerweise steht hier in eurem Studio so ein
Peloton-Bike.
Genau, und das ist angeschlossen an ein Messgerät, was spiroergometrisch nennt sich das. Ne?
Kenne ich natürlich den Begriff.
Genau, den Sauerstoffumsatz, Laktat kann man darunter messen, das kennt man so auch aus dem Sport. Also im Grunde genommen die Belastungsfähigkeit objektiviert. Ja,
gut sonst ausgedrückt.
Fragt man irgendwie, wie geht's? Kannst du noch 500 Meter gehen? Oder wenn du in deinem Bus herläufst, bist du schnell aus der Puste. Aber das kann das sozusagen in Maß und Zahl sagen. Wie ist die Belastungsfähigkeit? Wie spricht die Therapie an? Zu dem Zeitpunkt, darüber kann man diskutieren. Warum hat die öffentliche Hand das nicht bezahlt? Das liegt einfach daran, weil wir im Vergleich zu erwachsenen Patienten, weit weniger Patientenzahlen haben und diese wirklich sehr kostspielige Anschaffung sich einfach in dem Sinne nicht rentiert. Das ist inzwischen anders. Inzwischen gehören diese Geräte zum Standard. Aber wir hatten es damals, wir brauchten das, kriegten es nicht und haben es dann dadurch erspielt. Ja.
Von was für Kosten sprechen wir da für so ein Gerät?
Genau, das waren damals, ich meine, inzwischen sind die nicht mehr so teuer. Wir haben beim ersten Kicken mit Herz, da hatten wir ja auch nicht viele Ausgaben, haben wir, glaube ich, 30.000, 40.000 oder so. Und das entsprach dann etwa dem Gerät. Inzwischen sind wir ja nah an 200.000 Euro.
Habe ich gesehen, ja. Ich glaube, beim letzten waren das 146 oder so. Da war das vorletzte, was da reingekommen ist.
Genau, wir hatten jetzt am 5.9. 162.000 Euro.
Wahnsinn.
Und da kommen natürlich immer noch im Verlauf, weil die Leute davon hören und dann noch was nachspenden. Also das ist sehr erfolgreich geworden. Und inzwischen ist es aber so, seit im Grunde genommen seit 2009, dass wir versuchen, die Soft-Faktoren in so einer Klinik zu bedienen.
Was sind die Soft-Faktoren?
Soft-Faktoren klingt erstmal so unwichtig, weil der Begriff soft, weich, ne?
Ja.
Aber das sind insofern Faktoren, die eigentlich für unsere medizinische Arbeit nicht notwendig sind, aber sie sind eigentlich unersetzlich. Was ist für uns notwendig? Die öffentliche Hand gibt uns alles. Wir haben wunderbare Geräte, wir haben wirklich begnadete Chirurgen, ja, und auch Ärzte. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht selber lobt, aber ich meine jetzt so die Gesamtheit, das ist wirklich toll, was wir da für ein Niveau haben. Und wir haben auch wirklich hervorragende Ergebnisse. Das ist nicht das Problem. Aber in der Kinderheilkunde ist der Patient die Familie. Das heißt, ist ein Kind krank, ist auch immer die ganze Familie mit betroffen. Und die wird in so einem Krankenhausbetrieb natürlich nicht mitgenommen.
Ja.
Ja. Erstens.
Das ist ja auch zusätzliche Kosten, die dann sozusagen mitzunehmen, ne?
Genau,
ja,
natürlich, ja, ja, klar. Also Unterbringungsmöglichkeiten, Bespaßung, psychologische Betreuung, psychosomatische Betreuung, psychotherapeutische Betreuung, ne? Spieltherapeuten und so weiter. Das wird alles finanziert. Und natürlich, die Familie muss beim Kind sein. Das heißt, so ein normales Patientenzimmer, so wie es gebaut ist, reicht nicht aus. Für all das braucht man natürlich Geld. So haben wir beispielsweise, ich hoffe, ich kann das hier sagen oder darf das sagen, 2011 zusammen mit RTL, auch wir brauchten dazu natürlich noch mehr Mittel, Spendenmarathon gibt es da immer, mit Kicken, mit Herzgeldern und eben mit dieser Institution ein ganzes Familienhaus gebaut. Wir nennen das Familienbaumhaus. Auf dem UKE-Gelände, auf einen denkmalgeschützten Bunker, ein Apartment, mehrere Apartments, wo dann die Familiengeschwister die Zeit in der Nähe ihres Kindes verbringen, die zum Beispiel Monate, manchmal Jahre lang auf eine Herztransplantation warten, auf einen Spenderorgan.
Ja.
Und sich dann auch dort fern dieser sterilen Krankenstationsatmosphäre aufhalten können. Ja. Und sowas kostet Geld. Das muss man unterhalten und Personal, laufende Kosten und all das ist der Sinn, warum wir, ja, es ist schlimm, wir haben uns eigentlich auch abhängig gemacht von Kicken mit Herz, denn die öffentliche Hand hat kein Geld für sowas. Das ist in keinem Budgetplan enthalten.
Das fühlt sich so ein bisschen an wie das 80-20-Prinzip, ne? Also du kriegst vielleicht die 80% Fürsorge sozusagen hin, ja, aber die letzten 20%, dafür bräuchtest du theoretisch 80% der Mittel, weil die Zielgruppe in Anführungsstrichen so klein ist, aber dann auch so umfassend betreut werden muss. Das hatte uns Nova in einem der letzten Podcasts gesagt, die mit Herzpiraten unterwegs ist, die uns da den Krankenhausaufenthalt der Kids geschildert hat. Und jeder, der schon mal im Krankenhaus war, ne, der weiß, dass das auf jeden Fall nicht die schönste Umgebung ist, ne, und gerade für Kinder, wenn die da jetzt irgendwie Monate oder Jahre sozusagen aushalten müssen und nicht so, ja, irgendwie die sonst sozialen Kontakte und so weiter leben können, ist schon ein relevantes Thema.
Total. Also Nova ist sowieso eine ganz große Freundin, nicht nur von Kicken mit Herz, sondern auch vom Universitären Herzzentrum, vom UKE. Sie unterstützt uns auch sehr mit den Herzpiraten. Und die Kinder, die immer über die Alster segeln, das sind ja auch unsere Patienten.
Ja, siehst du.
Und da ist wirklich eine große Schnittmenge. Und wir unterstützen uns da gegenseitig. Also Nova ist sozusagen die Losfee bei Kicken mit Herz jedes Jahr und macht das großartig.
Verstehe.
Also Nova ist auf jeden Fall eine sehr große Freundin und ist immer wieder dabei. Und es wird auch mal Zeit, dass sie, fällt mir gerade ein, dass sie auch mal ein Ehrenmitglied der Placebo-Kickers wird. Wir benennen jedes Jahr in unserer Jahreshauptversammlung ein Ehrenmitglied.
Ihr habt ja auch richtig eine Jahreshauptversammlung, ne? Und
macht das. Wir müssen das.
Nach deutschem Vereinsrecht sozusagen.
Ja. Ja. Das ist ganz streng und wir haben auch wirklich gute Leute dabei, auch ein Steuerberater, der auch immer dabei ist und ein Anwalt und die achten da wirklich drauf, dass so, ja, so Künstlertypen wie ich da nicht irgendwas falsch machen.
Okay, ich sehe Künstlertypen. Wie muss man sich gerade dein Tagesablauf vorstellen? Also ich glaube, dieses Kicken mit Herz macht ihr einmal im Jahr, richtig? Mhm. Ihr habt ja bestimmt wahnsinnig viel Vorbereitung für so ein Event, gerade wenn da jetzt irgendwie 5.000, 6.000 Leute kommen. Mhm. Ich habe gesehen auf eurer Website, es sind super viele Partner mit dabei, hier auch gerade regional, Jump House, aber auch so Inferno Ragazzi. Aber wie muss man sich dein Tagesablauf jetzt gerade vorstellen? Wie viel Zeit geht auf dieses Thema und wie viel Zeit geht jetzt gerade auf dein Daily Business als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin?
Nee, das ist Freizeitvergnügen.
Komplett neben der Arbeit, wo du ja wahrscheinlich gerade auch ein bisschen was zu tun hast, richtig?
Ganz genau. Also am Anfang war das eben sehr schwierig, aber dann kamen, das sind auch übrigens Agenturen und Partner, die es auch ehrenamtlich machen. Ja.
Okay, krass.
Und die da nicht groß verdienen, ne? Und die ja. dann auch an dem Spendenaufkommen partizipieren, sondern das ist wirklich ganz groß. Das kann man auch nicht, das darf man auch gar nicht kleinreden. Entschuldigung. Vor allen Dingen die Agenturen, ne? Die auch wirklich zum Teil in der Vorbereitung sehr, sehr viel zu tun haben, die machen das wirklich mit ihrem guten Herzen für die gute Sache.
Geil. Woher kriegt ihr die Partner? Ist das jetzt über die letzten 2008, 13 Jahre? Habt ihr da auch mittlerweile irgendwie Inbound-Interesse? Kommen die Partner immer wieder? Müsst ihr die Partner akquirieren? Wenn jetzt beispielsweise Side Hotel ist, glaube ich, auch mit dabei gewesen. Mhm. Wie kommen die mit dazu? Oder spenden die Preise für die Tombola? Wie engagieren die sich?
Also das Side Hotel ist auch ein langjähriger Partner, wo du das jetzt ansprichst. Aber ich will jetzt nicht einen Supporter hervorheben, ne? Die sind auf der Webseite kickenmitherz.de sehr gut zu sehen. Die werden einfach angesprochen. Also man kennt sich. Hamburg ist eine kleine Stadt. Es gibt ein Netzwerk. Man muss auch inzwischen sagen, ist es ja auch nicht so, dass wir konkret auf die Leute zugehen müssen. Es ist inzwischen auch so, dass wir eben auch schon Anfragen bekommen, dass die Leute eben auch wissen, was sie da vor sich haben und auch gerne Teil dieser Familie sein wollen.
Ja. Also
Kicken mit Herz Familie, wir haben ja, das sieht man auch daran, eben langjährige Sponsoren wie die Hamburger Sparkasse oder Alpina. Merkst, ich gebe mir jetzt Mühe, auch noch ein paar andere zu nennen.
Ja.
Nicht nur das Zeithotel, Kaifu Lodge ist schon seit Jahren dabei und dieses Jahr ganz besonders viel hat Sundance Communication getan. Das ist eine Agentur, eine Künstleragentur, die sich ja um viele von unseren Spielern, Allstars kümmert. Tim Melzer, Roche González, Sascha, die ja immer dabei sind. Ja, aber die Placebo-Kickers machen nicht nur Kicken mit Herz.
Was machen die sonst noch?
Also, ich weiß, dass Chris von Revolverheld bei euch war. Wir haben gemeinsam mit Chris, mit Revolverheld, Racket-Helden Cup gemacht, jetzt auch schon dreimal.
Nice.
Und hätten das jetzt wahrscheinlich auch fünfmal gemacht, wenn dieses Corona-Dings da nicht gewesen wäre. Das hat's verhindert. Racket-Helden ist ganz ähnlich. Im Grunde genommen stehen da eben auch Leute auf dem Platz, die eigentlich auf dem Tennisplatz nichts verloren haben. Also Amateure, die dann sozusagen gegen Celebrities, wie du es so neudeutsch nennst, Tennis spielen und dadurch dann kommen dann letztendlich und durch Sponsoren dann Spendengelder rein. Und die letzten Male war das so, dass die Hälfte in das Projekt von Revolverheld geht.
Ja.
Das ist das SOS Kinderdorf, was die seit Jahren unterstützen.
Genau, Musik.
Mukidu.
Genau.
Und die andere Hälfte geht in die gute Sache der Placebo-Kickers.
Verstehe, ja? Und so wird sich das dann aufgeteilt.
Genau. Mhm. Und das war auch immer sehr schön, hat auch hier im Hohe Luft stattgefunden. Ist dann meist ein Music Act dabei und das ist ein ähnliches Prinzip, ja.
Ja, und das sind dann die sozusagen die einzigen beiden Bereiche von Placebo-Kickers. Nicht, dass das wenig ist, aber das Gegenteil, ne? Gerade wenn du da eine Vereinsstruktur dran hast und ihr das auch wirklich wie ein Verein sozusagen administriert, oder gibt es da noch weitere Ecken und Enden von an denen ihr da dran seid?
Nee, also Racket-Helden, jetzt das Projekt ist wirklich sehr homegrown.
Also verstehe.
Das macht aber auch den Charme aus. Ja, also das ist nicht so ein Riesenprojekt wie Kicken mit Herz, wo nur sehr viele Agenturen beteiligt sind, sehr viel Arbeit, sondern das ist wirklich sehr bodenständig, kann man auch sagen.
Ja, ja? Du hast eben schon darüber gesprochen, wie zumindest ja die erste Spende oder der erste Umsatz, sage ich mal, den ihr mit dem ersten Kicken mit Herz erzeugt habt, verwendet wurde. Aber was wäre anders, wenn ihr das alles nicht tätet in eurer Freizeit, die ja wahrscheinlich auch nicht unendlich ist? Was wäre anders?
Du meinst bei denen, die letztendlich von den Spenden profitieren?
Genau, genau.
Das ist schwer zu sagen. Was wäre gewesen, wenn? Also ich hoffe, dass wir nicht die Einzigen sind, die solche Motivationen haben, solche Intentionen. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, hoffe ich zumindest, ich glaube ja immer an das Gute im Menschen, dass auch andere Leute dann in die Bresche gesprungen wären, natürlich. Mhm. Also ich gehe mal davon aus. Also allein die Tatsache, dass ihr hier, wofür ich mich im Übrigen auch wirklich nur bedanken kann, dass ihr hier einen Podcast macht, wo ihr Leuten, die eben sozusagen Gutes tun wollen zumindest oder es versuchen, ans Mikro lasst, das ist ja auch schon mal sehr schön und zeigt auch, dass es dafür auch offene Ohren und auch Hörer gibt.
Ja, hoffentlich wird das noch ein bisschen größer. Genau das ist die Intention gewesen, ne? Eine Plattform zu schaffen, wo solche Themen und die Macher dahinter porträtiert werden können und darüber halt Aufmerksamkeit den Projekten zugutekommt. Wo ihr aber, glaube ich, einen sehr guten Ansatz gefunden habt, weil die All-Stars ziehen natürlich wahrscheinlich auch mega Reichweite auf dieses Event. Mhm. Gerade wenn es so aufgebaut ist, was, sag ich mal, im Profifußball irgendwie komplett abhanden gekommen ist, nämlich die Sache selbst, ne, und die Community und der Sport. So, ich finde, das gibt es so im Profifußball gar nicht mehr so richtig. Nee,
genau. Da sprichst du auch was an. Also ich sitze hier nicht, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht und Gutes tun und so andauernd in den Mund. Also es ist auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es ist sehr viel Egoismus dabei. Ne? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwo hinwandere und dann dort Weizen verteile, wo gehungert wird. Das wäre sehr alt, sondern ich mache was mir auch wirklich Spaß macht. Ja, also ich spiele gern Tennis, ich spiele gern Fußball und all diese Dinge, die wir machen, da ist auch eine Prise Egoismus, gebe ich ganz ehrlich zu. Ne? Also einfach die Dinge, die Spaß machen und man lässt es dann nicht beim Spaß, sondern gibt auch noch ein bisschen was ab. Und das ist auch das Konzept von solchen Dingen wie Kicken mit Herz. Die Leute sitzen also nicht vorm Fernseher und nehmen ihr Telefon in die Hand und spenden mal schnell irgendwie 100 Euro für irgendeine Sache und sind dann zufrieden, sondern die laufen ins Stadion und kriegen was zurück.
Ja.
Also ich sehe es dir nach. Du warst wahrscheinlich noch nie bei Kicken mit Herz, aber ich bin mir sicher, dass du nächstes Jahr kommst. Machen wir wieder im September wahrscheinlich. Wenn du da bist, wirst du das spüren. Ja, das klingt jetzt ein bisschen nach Plattitüde, aber es ist wirklich ein Stadion voller Liebe. Das ist so eine tolle Atmosphäre da.
Geil.
Ja, und das sagen wirklich alle und das ist wirklich wunderschön. Und die Leute, die da hinkommen, die kriegen was zurück. Nicht nur, weil wir eine Tombola haben, wo, wenn man ein Los kauft, man eine Chance von 50% hat, dass man den Einsatz wiederkriegt, weil wir sehr, sehr viele Preise haben.
Ja. Ja?
Nicht nur eine Tombola, wo es einen Hauptpreis gibt, sondern die Leute, die da hinkommen, die kriegen wirklich diesen Spirit mit, die nehmen das mit nach Hause und wir kriegen immer ganz tolles Feedback. Alle haben Spaß.
Ja, wahrscheinlich auch nicht wenig Presse, ne? Ich habe von dem Spiel dieses Jahr über den OMR-Podcast tatsächlich gehört, da bin ich fleißiger Hörer von Philipp Westermeier. Der war auch mit dabei, ne?
Genau, der war auch gut.
Ja, stimmt, der hat auch, glaube ich, mal gekickt, ne?
Ja, der war gut.
Ja,
ich habe kein Tor gemacht dieses Jahr.
Schade.
Ja, sonst haben sie mich immer gelassen, aber dieses Jahr irgendwie war ich genau.
Wurde es nicht angespielt?
Ja, schon, aber das hat nichts geholfen.
Ich
denke,
verwerten.
Das wäre hilfreicher gewesen, man hätte mich mit dem Ball ins Tor getragen, aber dazu war dann auch keiner in der Lage. Ja. Aber das ist ja auch nicht das Wichtige, ne? Obwohl es immer schön ist, ein Tor zu machen. Ja. Aber wir machen natürlich auch viele andere Sachen. Also jetzt gerade, wenn ich darauf noch hinweisen darf, gemeinsam mit der Morgenpost und mit Domino's Pizza machen wir eine tolle Adventskalender-Aktion im Clubhaus auf der Reeperbahn. Ist auch eine riesen LED-Wand, kennt ihr wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
Da ist ein Adventskalender von 1 bis 24 und dafür kann man Lose kaufen.
Wo kauft man die?
Entweder kann man das auf unserer Webseite sehen, placebo-kickers.de, wo man die kaufen kann, oder eben auf der Webseite hamburg-adventskalender.de.
Okay.
Und ja, da partizipieren die Placebo-Kickers mit. Da gibt's ganz tolle Preise jeden Tag. Und man kann auch noch am 20. Dezember Lose kaufen,
ja,
an den Stellen, die man auf den Webseiten sieht. Und dann eben auch noch das Türchen vom 2. Dezember oder so gewinnen, weil ja. Das eben auf diese bestimmte Losanzahl begrenzt ist. Ganz tolle Sache, super Preise, ne, von verschiedenen Anbietern. Es gibt auch einen Weinkühlschrank von Oronix. Den hätte ich gerne.
Ja.
Den hätte ich sehr gerne. Ja. Deswegen habe ich auch ein paar Lose gekauft. Die kosten 10 Euro und ein Großteil davon geht eben für die gute Sache. Mhm. Und der Rest wird, um das Ganze zu finanzieren. Also da gewinnt auch keiner was.
Dann schauen wir, dass die Episode möglichst bald ausgestrahlt wird. Wir nehmen heute am 29.11. auf. Es geht dann ja quasi schon übermorgen los, Ende der Woche, oder?
Genau. Nee,
Mittwoch sogar schon.
Ja.
Mittwoch ist, glaube ich, der erste.
Ja, genau.
Ja.
Aber wie gesagt, man kann auch noch Ende Dezember Lose kaufen, ohne dass sich das dann auf die Gewinnchancen auswirkt. Ja. Und hamburg-adventskalender.de. Ansonsten lohnt sich immer ein Blick auf unsere Webseite placebo-kickers.de. Da passiert auch immer eine ganze Menge.
Ich als Millennial muss fragen, Social Media seid ihr dann wahrscheinlich auch unterwegs?
Instagram, ja, schon mal gehört, ja.
Ja.
Gibt's auch.
Okay, sehr gut, sehr gut. Kriegt man wahrscheinlich so auch ein, zwei Einblicke.
Ja, ja, genau.
Okay, cool. Du hast gesagt, also wir haben schon über die Ressourcenverwendung sozusagen gesprochen, das, was ihr da buchstäblich erspielt. Jetzt hatten wir auch schon über das Thema Corona gesprochen, was ja seit mittlerweile 2 Jahren hier begleitet. Wie siehst du gerade das irgendwie in deinem Alltag oder was ist gerade dein Blick auf das Gesundheitssystem? Ich meine, auf der einen Seite macht ihr Kicken mit Herz und Placebo-Kickers, ja, und allokiert darüber Ressourcen, um ja irgendwie den Kids zu helfen und den Krankenhausaufenthalt in Anführungsstrichen erträglicher zu machen. Aber wie sieht dein Blick da jetzt gerade auf das Gesundheitssystem aus? Wird es noch mehr von solchen Aktionen benötigen in Zukunft oder wie bist du da eingestellt?
Also solche Aktionen wird es immer brauchen. Ob es jetzt mehr braucht, schwer zu sagen. Du spielst darauf hinaus, dass wir möglicherweise wirtschaftlich in einer anderen Situation sind.
Habe ich als Anfang 30-Jähriger mega Respekt vor, weil sich das meiner Meinung nach vieles nach hinten auftürmen wird.
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin in der Analyse der aktuellen Situation schon so vereinnahmt, dass ich mir darüber noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht habe.
Weil du zu krass in deinem Daily Business sozusagen okkupiert bist, genau, einfach.
Ich finde, die aktuelle Situation ist so mächtig, dass das, und das ist, glaube ich, auch das Problem der Politik. Ne? Und wird ja auch, häufig ist ja auch der Vorwurf da, warum habt ihr das nicht vorhergesehen? Warum habt ihr nicht rechtzeitig dies und das gemacht? Mhm. Ich glaube, man muss mal ein bisschen den Dampf aus dem Kessel lassen. Es wird sehr viel geschimpft, ja. Also ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Management, ich sage jetzt mal einen Namen, von unserem Gesundheitsminister Spahn, das hätte man auch anders machen können, selbstverständlich. Aber vieles von dem, was man jetzt vorwirft, ist nicht gerecht, denn das ist eine Situation, die ist einzigartig. Das hat uns wirklich überrascht im Februar 2020.
Ja.
Da war ich noch auf einer Kongressreise Mitte Februar in Indien, habe da Vorträge gehalten und das war die letzte Reise, die ich gemacht habe. Ja. Wenn ich mir vorstelle, wie wir uns da verhalten haben, das war ein Land
von Indien. Andere Welt.
Ja. Und dann kamen wir zurück, das hat so 10 Tage gedauert, dann war das hier plötzlich, es war die Zeit, wo wir, also ich bin auf ein völlig neues Land gestoßen, das war irre. Und seitdem rennen wir eigentlich diesem Problem hinterher und insbesondere eben, was die Kinder angeht, da ist es uns nicht gelungen, in der Einordnung der Erkrankung, muss man sagen, haben wir insgesamt versagt.
Inwiefern?
Was die Kinder angeht. Ja, wir haben sehr, sehr lange gebraucht, uns die Daten zu verschaffen.
Stimmt.
Die ja. uns, obwohl wir, die uns ermöglicht, eben klar zu sagen, wo ist die Gefahr, was ist das Risiko, was können wir machen, um unsere Kinder bestmöglich zu schützen, brauchen wir wirklich Schulschließungen, müssen wir diesen Lockdown auch auf diese Menschengruppe ausbreiten und inwieweit wird das Folgen für die haben? Wir haben deshalb schon sehr früh die bislang zumindest mir bekannt größte, weltweit größte Studie an Kindern und Jugendlichen gemacht hier,
wow,
in Hamburg.
Wow.
Genau, okay. Die C19 Child Studie, so hieß die, ne?
C19 oder 1019?
Nee, C19. Covid-19.
Okay, gut, ja. Okay, was denn jetzt?
Gut, wenn ich jetzt sage C19 Child, dann ist natürlich der zweite Teil Englisch, der erste Deutsch. Also eigentlich müsste es C19 Child, ja, heißen. Riesenstudie mit 6.113 Kindern.
Ja.
Repräsentativ Hamburg und Umland haben wir alle angeschaut im Mai und Juni. Hatten ursprünglich vor, das auf dem Heiligen Geistfeld zu machen, mit einem sehr komplexen Parcours für Fußgänger, Fahrradfahrer und Autos. Haben wir wunderbar geplant, hat auch ein bisschen Geld gekostet. War dann aber von Seiten der Politik, vom Senat her nicht gewünscht, dass man da sozusagen in der Öffentlichkeit zu Lockdown-Zeiten eben so eine Versammlung macht, obwohl wir das sehr sicher gemacht haben. Also haben wir das dann umgeändert und mit allen Hamburger Kinderkliniken zusammen, dass dann die Menschen eben in die Kliniken kommen und dann wurden die dort getestet. Nicht nur PCR, also ist eine akute Erkrankung da, sondern auch Antikörper, ist eine Erkrankung schon durchgemacht worden. Und wir haben damals eben, das ist ja jetzt auch schon publiziert, beziehungsweise wir haben die Ergebnisse natürlich auch rausgegeben, festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt haben wir unter diesen 6.113 nur ein einziges Kind, was akut PCR-positiv war, also eine akute Corona-Erkrankung hat, damals mit der Alpha-Variante. Und das war praktisch asymptomatisch.
So. Ja.
Aber wir haben je nach Alter gestaffelt signifikant eben rausgefunden, dass bis zu knapp 2% schon diese Erkrankung durchgemacht haben. Es vielleicht geahnt haben, weil im Umfeld Menschen erkrankt waren in der Familie, aber selber war das relativ asymptomatisch. Und je kleiner die Kinder sind, desto geringer war die Quote der, die eben Antikörper hatten, also die Erkrankung schon durchgemacht.
Okay, okay.
Wir haben ganz klar tituliert, welche Symptome, wenn Kinder Symptome haben, da auffällig waren. Und haben eben auch keine schwer erkrankten Kinder unter diesen detektiert, was sehr viel Klarheit und sehr viel Sicherheit gebracht hat. Aber das kam alles viel zu spät.
Über welchen Zeitraum sprechen wir da?
Das war am Ende des Lockdowns 2020.
Des ersten Lockdowns?
Ja, genau.
Der war, glaube ich,
Mai, genau. Juni. Mhm. Hörte der auf. Und inzwischen hat man ja auch sehr viel gelernt. Und wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall in die Bresche schlagen für die Politik, unabhängig von der Partei, es haben sich ja alle geäußert, ne? Also es ist eine Situation, es ist unheimlich schwierig, damit klarzukommen. Und ich muss schon sagen, wir haben es nicht schlecht gemacht, ja, was die Einordnung der Erkrankung angeht. Schulschließung hätte nicht unbedingt sein müssen, denke ich, okay, nach wie vor. Mhm. Dann kam aber der zweite Teil. Das ist das Impfen.
Mhm.
Ja, also ungefragt jetzt, du hast jetzt nicht danach gefragt, aber wer A sagt, muss auch B sagen. Dann hatten wir eine Waffe, dann hatten wir ein Instrument, wie wir dieses Problem, und zwar ganzheitlich, nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene lösen können, und da haben wir versagt. Da sind wir nicht die Schweden, da sind wir nicht die Dänen.
Israel ist da ja auch immer
Israelis,
mit vorne.
Ja, 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 genau.
Ja.
Sondern das wäre so typisch, ja, also die STIKO, die Ständige Impfkommission, die da ja auch sehr defensiv war. Ne?
Ja.
Aber die hat schon klar gesagt im Sommer, wenn wir es schaffen, bis zum Herbst etwa 75% der Erwachsenen zu impfen, komplett zu impfen,
ja,
und nur 60% der Kinder, der Jugendlichen,
ja,
nicht der Kinder, der Jugendlichen, 60%. Ja. Wenn wir das schaffen, dann können wir die Pandemie eingrenzen, dann werden wir wahrscheinlich nicht Infektionszahlen, die Inzidenzen begrenzen, aber die schweren Verläufe und die Todesfälle.
Und darum ging es ja auch im Endeffekt.
Das war das Ziel.
Ja.
Und das haben wir nicht geschafft.
Ja.
Da haben wir auch versagt. Ja? Da haben wir als Land gemeinsam versagt. Und da laufe ich hin und her und versuche irgendwie, das muss jeder auch versuchen, dass wir diese dieses Versagen jetzt irgendwie wieder gerade rücken. Wir haben im Moment jetzt nicht mal 70% erreicht.
Ja.
Aber da sind jetzt auch die 12- bis 16-Jährigen drin. Da sind wir knapp über 50%. Da ist noch viel zu tun.
Was die Impfung anbelangt. Ist es bei der Altersgruppe der, wie hast du gerade gesagt, die 12- bis 16-Jährigen?
Genau.
Erleiden die denn auch schwere Verläufe oder warum wird dafür plädiert, die dann auch mit zu impfen? Das ist eine Diskussion, die ich sehr viel über Social Media wahrnehme, die auch da leider immer verkürzt ist, weil Social Media funktioniert ja über Clickbait, ja, und catchy Headlines und selbst in den Kommentarsektionen darunter kannst du nicht so elaboriert, sage ich mal, darüber diskutieren, weil wer setzt sich hin, so wie wir es jetzt gerade machen, nimmt sich irgendwie eine halbe Stunde, Stunde Zeit, um einen Kommentar zu schreiben, um alles zu beleuchten, macht keiner mehr, es ist nur noch laut. Genau. Und es gibt keine Mitte mehr. Und dieses Thema der Impfung der Kinder ist eins, was bei mir im Newsfeed super präsent ist. Und wenn es darum geht, die schweren Krankheitsverläufe sozusagen zu minimieren, um die Intensivstation zu entlasten. Ich glaube, das ist ja die Herleitung, richtig? Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Genau. Wie ist das zu erklären, dass wir da noch eine höhere Quote brauchen aus deiner Sicht?
Genau. Wir reden ja nicht über so etwas wie eine Herz- oder eine Krebserkrankung, die jetzt das Individuum betrachtet, sondern wir reden über eine Infektionserkrankung. Das heißt, die Erklärung ist im Grunde genommen, man muss das als Gesamtheit betrachten. Und es ist richtig, Jugendliche haben in der Tat keinen schweren Verlauf zu erwarten. Ja, es gibt natürlich immer Ausnahmen, das ist wie bei der Masernimpfung. Für eine Masernimpfung gibt es in Italien und in Frankreich eine Impfpflicht. Da könnte man genauso sagen, also hier in Deutschland gibt es eine Impfpflicht, was Masern angeht, über die Hintertür, weil man dann nicht mehr in der Kita und so weiter sein darf. Also im Grunde ist es auch eine. Ja. Aber diese Erkrankung wird in der Regel auch einigermaßen gut überstanden. Aber es gibt einen klar definierten Anteil an Menschen, die schwer erkranken bei Masern und auch versterben können. Das liegt so ungefähr im 1 von 1000 Bereich, ne? Oder eine schwere Hirnhautentzündung bekommen. Das liegt auch so in dem Bereich. Und deswegen impft man gegen Masern. Ja?
Weil wir von der Kette sprechen dann oder
eine
Verkettung.
Genau, um sozusagen eine Herdenimmunität herzustellen. Das ist das Ziel. Ne? Und zwar muss man sich da solidarisch zeigen. Ne? Bei der Masernimpfung funktioniert das. Bei der Pockenimpfung hat das weltweit funktioniert. Die Pocken sind ausgerottet. Ja, damals war das kein Thema. Da hat man, ich bin ein alter Mann, du sagst, du bist ein Millennium, ich nicht. Ich hatte damals noch so eine Schluckimpfung. Ja. Das war so ein Wurfelzucker, wo man dann die Impfung drauf und dann haben die Kinder das bekommen und das war süß und das war eine Pflicht.
Ja.
Das mussten alle. Pocken wurden weltweit ausgerottet. Da hat keiner drüber gesprochen. Pflicht.
Ja.
Vielleicht ist es ja auch, wenn man jetzt eine orale Impfung hätte für Corona, wäre das vielleicht alles viel einfacher, aber Spritze klingt auch immer so brutal. Anyway, das ist das Ziel, eine Herdenimmunität herzubekommen, um eben diesen Infektionsweg zu unterbrechen.
Ja. Schaffen wir das noch? Ist das gut, ist natürlich Blick in die Glaskugel, ne? Aber mit neuen Varianten, die aufkommen, ist das, was wir verpasst haben jetzt in den letzten 12
Monaten. Wir schaffen das, sagte jemand, der sich jetzt aus dem aktiven politischen Leben verabschiedet. Ja. Das passt in dem Moment. Ich bin überzeugt, dass auch solche Varianten wie diese Omikron-Variante jetzt, dass die dazu führt. Ich sehe das sehr positiv. Die erhöht den Druck.
Ja.
Die erhöht den Druck. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Viecher, wenn sie sich verändern, dann verändern die in der Regel ihre Verbreitungsfähigkeit. Ja.
Okay.
Und das wird dazu führen, dass jetzt so ähnlich wie bei der Delta-Variante war das so, da hat man auch lange diskutiert, bis man dann gemerkt hat, es sind nur noch Deltas da. Es wird wohl so sein, dass wir am Ende jetzt alle, die ungeimpft sind, werden früher oder später diese neue Variante haben.
Ja.
Oder eben sterben. Das wird so sein, ja. Also man wird jetzt geimpft,
ja,
genesen oder tot sein.
Krass.
Das ist die Prognose. Und da können wir noch was tun. Das heißt, wir können den Schwerpunkt auf geimpft statt auf sterben und genesen. Denn insbesondere für Erwachsene und Ältere ist Long-Covid nach wie vor ein Thema.
Long-Covid, gibt es da schon Studien drüber oder Beobachtungen, Informationen, die du da mit uns teilen kannst?
Das ist Allgemeinwissen. Ne? Also ich denke, das ist auch ganz klar tituliert, dass wir befürchten müssen, dass bei bestimmten, wir wissen noch nicht genau bei welchen, aber dass bei bestimmten Patienten oder Menschengruppen die langfristigen Wirkungen von Corona eben was Müdigkeitssyndrome, neurologische Probleme, Konzentrationsstörungen und solche Sachen.
Da hatte ich super Angst vor. Ich hatte das Gefühl, damals gab es diese Testinfrastruktur noch nicht. Ich hatte am 29.02.2020 meinen Geburtstag gefeiert. Das war so eins der letzten Events, was ich mitgemacht habe.
Ach, du feierst nur alle vier Jahre oder was?
nee, ich habe eigentlich am 24. Geburtstag, aber das hat sich so einfach ergeben. Ach so. Genau. Und ich war der Meinung, kurze Zeit später müsste ich es gehabt haben. Und das war so dieses Thema Long-Covid mit Abbau der kognitiven Leistung. Das war für mich eins der größten Befürchtungen überhaupt, dass man halt so ein Brain Fog war ja, glaube ich, auch so ein Begriff, ne, dass man sich dann halt nicht mehr konzentrieren kann. Das war so mit eine meiner größten Bedenken überhaupt, die ich da hatte. Aber du hast ja auch gesagt, dass das Thema Covid geht ja auch noch dann auf andere Bereiche über, sozusagen. Tangiert das deinen Bereich auch, der des Herzens dann sozusagen? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachtermini nicht so aus, aber schlägt es auch aufs Herz über, weil wir hatten bei der EM ja auch einen Fall, wo Eriks zusammengebrochen ist. Aguero war jetzt kürzlich auch so ein Fall, wo es auch wieder durch die Medien irgendwie ging, zumindest in den Kommentarspalten, die ja nicht irgendwie, sage ich mal, richtig moderiert werden. Aber siehst du, dass es sich auf deinen Bereich auch mit ausweitet?
Also ich sage jetzt erstmal ja, obwohl ich eigentlich was anderes sagen möchte. Wir Kinderärzte sind die letzten Ärzte, die den Menschen als Ganzen betrachten.
Ja, warum seid ihr die letzten Ärzte?
Ja, wir sind jetzt nicht, also Kinderärzte betrachten ja den Menschen als Ganzen. Mhm. Wir sind Pädiater, das heißt Neurologie, Kardiologie, Gastroenterologie, alles, ja.
Okay.
Haut und so weiter. Das ist das Charakteristikum des Kinderarztes. Insofern, natürlich betrifft es meinen Bereich, ne, als Kinderarzt. Wenn du jetzt speziell auf den Kardiologen ansprichst, dann muss man sagen, Covid ist eine Multisystemerkrankung. Betrifft also genauso wie der Pädiater, betrifft den gesamten Organismus.
Verstehe.
Und insbesondere ist es auch, weil es über bestimmte ACE und so weiter Mechanismen, ohne jetzt ins Detail zu gehen und zu fachärztlich jetzt zu werden und Fremdwörter benutzen zu wollen, es ist im Grunde genommen auch eine Gefäßkrankheit. Ja, und damit betrifft es natürlich auch das Herz.
In welcher Art und Weise liegen aber noch nicht genug Daten wahrscheinlich vor, ist so der andere große... die andere große Baustelle, würde ich sagen, oder die Datenreinheit, woher bezieht man die Daten? Kann man die überhaupt ja irgendwie miteinander vernetzen, was an anderen Teilen der Welt stattfindet? Wann kommen die Daten an und wie rein sind die? Wie wird man dem Ganzen her?
Ja, das ist richtig. Also das ist auch in der Medizin genauso wie in der Gesellschaft. Ich habe mich ja vorhin beklagt, dass wir im Grunde genommen immer zu sehr mit dem akuten Problem, mit dem Bewältigen.
Eigentlich immer nur hinterherlaufen, genau. So mäßig, ja.
Genau, und das ist in der Wissenschaft so ähnlich. Wissenschaft ist überall weltweit nicht so flexibel, dass man wirklich akut reagieren kann, akut messen kann und dann auch akut die Ergebnisse publizieren kann, sondern Forschung ist ein sehr langwieriger Prozess, ne? Ja. Und ist auch sehr bürokratisiert, ne? Und kostspielig.
Absolut.
Und das haben wir jetzt an dieser großen Studie gemerkt, ne? Das war alles sehr zäh und sehr langsam, viele Beantragungen und Diskussionen, man musste viel verändern. Und als man dann fertig war, hat man gemerkt, die Situation hat sich schon verändert. Also das ist überall das Problem. Das werden wir sicherlich auch nicht so schnell lösen.
Wie hat die Pandemie vielleicht die anderen beiden Themen, die du heute mitgebracht hast, mit Herz-Placebo-Kickers, beeinflusst?
Klar, ich habe, ich gucke jetzt gerade hier auf unseren Rückblick und da sehe ich 2018 wunderbar, 10 Jahre Kicken mit Herz. 2019, das haben wir Fußballballett genannt, das war so herrlich. Das war am 26.08.2019, das war ein heißer Tag, 30 Grad. Und dann sehe ich hier in dieser Rückblick, 2020 sehe ich eine Lücke. Da war nichts. Also hat nicht stattgefunden. Und natürlich, klar, hatten wir dann Probleme, weil wir, wie gesagt, zum Beispiel dieses wunderschöne Familienbaumhaus unterstützen, da war einfach ein Jahr nichts.
Ja.
So. Natürlich haben wir auch hier und da eben Leute, die uns dauerhaft unterstützen. Und da muss man an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen, die dann eben sagen, egal, fällt aus, wir unterstützen euch trotzdem.
Ne? Ja.
Also ganz toll. Das ist aber auch Hamburg. Hamburg ist eine wunderbare Stadt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier lebe. Nur hier gibt es solche Menschen und Firmen und Sponsoren und Unterstützer. Und 2021 hatten wir eben großes Glück. Wir sind so ein bisschen in die Lücke rein.
Genau.
Jetzt, nächste Woche, könnte es nicht stattfinden.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, nein. Nee, genau. Und ich hoffe aber, dass wir 2022 alles hinter uns haben. Ich bin da sehr zuversichtlich.
Ich hoffe es auch, dein Wort in Gottes Gehörgang. Wie kann man euch unterstützen?
Ja, also konkret sehr gerne zu Kicken mit Herz kommen, zu Racket-Helden kommen. Schaut auf die Webseite placebo-kickers.de oder kickenmitherz.de. Akut nochmal hinweisen auf unsere tolle Adventskalender-Aktion, auch über diese gerade genannten Webseiten zu sehen. Das ist sozusagen das Wunderbare. Ansonsten, ja, einfach Spaß haben und den Dingen offen gegenüber sein. Und was die Corona-Geschichte angeht, wer bis jetzt Zweifel hat, ob er sich impfen lassen soll und auch seine jugendlichen Kinder oder auch die kleineren Kinder, für die das jetzt zugelassen ist, denkt nochmal drüber nach. Das lohnt sich auch im Sinne der Sozialgemeinschaft. Der Preis, den man zahlt, der ist gering, denn es ist immer noch eine Impfung, nichts anderes. Mhm. Es passiert nichts. Das ist wirklich überschaubar.
Wahrscheinlich ist jeder Mensch in Deutschland irgendwann mal geimpft worden.
Davon ist genau, auszugehen. Ja. Es ist nur eine Impfung. Ja. Es ist nicht irgendein sophisticated Pharmacy oder so, was ganz viel verändert im Körper. Es ist eine Impfung. Es ist praktisch eine Simulation eines natürlichen Geschehens, nämlich eine Aktivierung des Immunsystems, mehr nicht.
Ja.
Und deswegen wäre der Appell, also wenn man unterstützen will, dann geht, lasst euch impfen, damit wir diese Scheiße endlich hinter uns haben.
Und dann auch diese Themen, die wir hier betreuen, genauso wie Kick mit Herz und so weiter, auch wieder in die geregelten Abläufe kommen.
Zum Beispiel, wir wollen alle wieder Spaß haben, wir wollen auf Konzerte gehen und.
Oh, das ist was ich sehr, sehr vermisse.
Genau. Ja.
Also ich komme aus dem, ich mag Hardcore und Metal so aus dem Bereich und das immer mit Crowdsurfen und Sänger hält das Mikrofon irgendwie mit ins Publikum. Das ist schon was ich sehr stark vermisse. Deswegen ein guter Appell auch nochmal zum Schluss. Gerade noch eine Idee. Glaubst du, dass es die Placebo-Kickers auch in anderen Städten geben könnte und es dann irgendwann daraus sowas wie eine Liga entsteht? Weil der Fußball hat sich ja schon relativ von der Gesellschaft wegentwickelt die letzten Jahre. Ne? Es, deutlich krassere Dimensionen angenommen. Jetzt wird hier Newcastle irgendwie in England gekauft. Ja, ist irgendwie so ein bisschen entrückt von den Fans. Wäre das eine Vision von weiß ich nicht, von der man träumen kann, dass vielleicht mal so eine Liga irgendwie entsteht oder so? Oder ist das, glaubst du, dass es immer sozusagen ein Aufhänger einmal im Jahr braucht, wo dann gesammelt die Medienpartner, Sponsoren und so weiter mit draufsteigen?
Nee, das wäre schön, klar. Eine bunte Liga.
Geil.
Das wäre schön. Ja, ja. Aber Schlüssel. Das können dann sozusagen meine oder unsere Nachfolger. Ich bin ein alter Mann.
Wie lange willst du es noch machen?
Ja, bis ich umkippe.
Okay, geil. Gut. Tommy, vielen Dank, dass du heute vorbeigekommen bist. Vielen Dank für die Promo auf den Themen und auch nochmal zu dem Corona-Thema, die Offenheit. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, spätestens nächstes Jahr im Stadion. Ciao, ciao.